Hallo, Johannes Bertou hier. Der deutsche Bundeskanzler heißt Olaf Scholz. Der Alte, gerade noch so. Nach der Bundestagswahl hat Scholz gesagt, er will keine große Rolle in der nächsten Regierung übernehmen. Und Friedrich Merz wird ihn wohl beerben. Im Radio-Feature bringen wir eine Folge des Kanzlercasts. Über jeden Kanzler und über die Kanzlerin gibt es eine Folge. Adenauer, Brandt, Merkel und so weiter. Und jetzt auch Olaf Scholz. Was hat seine Amtszeit ausgemacht? Wofür wird er in Erinnerung bleiben? Christine Auerbach erzählt es jetzt. Schon mal so viel. Ich hatte über den Krampf der letzten Jahre schon fast vergessen, wie hoffnungsfroh die Ampelkoalition am Anfang angetreten ist. Bis was passiert ist, das alles verändert hat.
Carline Moor steht auf einer Party. Eine Feier in Berlin 2019 mit PolitikerInnen und Journalisten. Es ist die Hauptstadtparty vom Spiegel, dem Nachrichtenmagazin. Eine wichtige Party. Zumindest für die, die da sind. Es gibt Weißwein und viele Leute in Anzügen. MinisterInnen, Chefredakteure. Und eben Carline Moor. Mitte 30, rote Haare. Sie ist eigentlich Journalistin, hat aber gerade umgesattelt. In ein, zwei Wochen fängt sie einen neuen Job an. Und auf dieser Party lernt sie endlich den Mann kennen, der ihr diese Arbeit nicht leicht machen wird.
Und dann habe ich versucht, mit Olaf Scholz zu plaudern. Ich bin extrem gut im Plaudern, auch dann irgendwie Themen mit Leuten zu finden. Und das lief richtig schlecht.
Und das ist ein Problem, weil Carline Moor ist Kommunikationsexpertin. Die SPD hat sie engagiert, weil sie sie wirklich braucht. Der Arbeitsauftrag ist klar.
Carline, du musst Olaf Scholz zum Leuchten bringen.
Es stehen Wahlen an. Und die SPD will gewinnen. Deshalb kommt Carline Moor. Und jetzt, auf dieser Party in Berlin, treffen sie und Olaf Scholz sich zum ersten Mal persönlich. Also rein in den Smalltalk. Aber
es hat ihm keinen Spaß gemacht, es hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich war dann, hab gedacht, okay, ich muss irgendwas anderes versuchen.
Carline nimmt ihr Handy und sucht das Foto. Ein Foto von Olaf Scholz, das sie im Netz gefunden hat. Später ist es relativ bekannt geworden. Olaf Scholz ist da so Mitte 20. Er ist bei den Jusos und steht an einem Rednerpult. Mit dicken, lockigen Haaren.
Und dann habe ich ihm das so hingehalten und habe gesagt, wann hat denn das eigentlich aufgehört mit den Haaren? Und das war natürlich wirklich ein bold move. Ich glaube, ich war einfach so verzweifelt über diese kommunikative Einbahnstraße, in der wir uns da befanden.
Olaf Scholz schaut auf das Handy, dann zu Carline Moor.
Und Olaf Scholz hat gelacht.
Das ist der Kanzlercast. Ein Podcast über unsere Kanzler und warum sie heute noch wichtig sind. Heute mit Folge 9. Olaf Scholz, der Kanzler der wenigen Worte. Ich bin Christine Auerbach. Alle Folgen zu den 7 Kanzlern und der einen Kanzlerin findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge geht es um einen Kanzler, der regiert, als ein Krieg beginnt. Ein Kanzler, der mit wenigen Worten viel erreicht, bis genau diese Art zu kommunizieren zum Problem wird. Als die Kommunikationsexpertin Carline Moor auf Olaf Scholz trifft, auf dieser Party, da ist er noch kein Kanzler. Er ist Finanzminister. Und der Finanzminister lacht.
Wie Olaf Scholz hat lacht, ne? So schlumpfig in sich hineingekichert. Und dann war das Eis gebrochen.
Die beiden haben sich richtig gut unterhalten.
Und dann habe ich ihn gefragt, du warst doch damals so ein Linker. Und wie scheiße muss es denn jetzt sein, heute Finanzminister zu sein? So, du bist der Dude mit dem Geld. Das ist doch nicht das, was du damals machen wolltest, oder was?
Und darauf sagt Olaf Scholz etwas, von dem Carline Moor sagt, das hat mich gekriegt.
Da guckt er so der Kellnerin hinterher, die irgendwie Weißwein auf Tabletts durch diese Party schob und sagte, schau mal, wenn ich so eine Frau sehe, so eine Kellnerin sehe, die hier arbeitet und die ist fleißig und macht ihren Job gut, dann muss ich sofort daran denken, dass wenn die gerade ihren Mindestlohn hier verdient, dass die höchstwahrscheinlich in Altersarmut geraten wird. Dass dieses Geld nicht reichen wird für sie. Und das ist etwas, warum ich das überhaupt mache. Und wenn du solchen Leuten helfen willst, dann musst du der Dude mit dem Geld sein, dann musst du Finanzminister sein. Und ich stand da und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Das hatte ich nicht kommen sehen.
Hier, bei dieser Erklärung, sagt Karline Mohr, da habe ich alles verstanden, was ich über Olaf Scholz wissen muss.
Olaf, das ist also, nur noch mal zur Erinnerung, ich fange jetzt im Willy Brandt-Haus an und ich mache da was mit Kommunikation und Kampagne. Und du würdest mein Leben deutlich einfacher machen, wenn du öfter sowas sagen würdest, wenn du öfter sowas erzählen würdest, dann haben wir die Wahl ja schon halb gewonnen, Mensch.
Aber das muss man hier jetzt mal dazu sagen, dass die SPD irgendeine Wahl gewinnen wird. Danach sieht es 2019 erstmal nicht aus. Weil das ist der Stand damals bei dieser Party in Berlin. Die Kanzlerin heißt Angela Merkel. Es wird zwar bald etwas Neues beginnen, weil bei den nächsten Bundestagswahlen tritt Merkel nicht mehr an. Nur, dass die SPD die Union ablösen wird, das glaubt eigentlich keiner. Die SPD ist ganz weit unten damals, um die 15%. Damit wird man nicht Kanzler. Und schon gar nicht jemand wie Olaf Scholz. Sein Spitzname ist Scholzomat. Eine Mischung aus Scholz und Automat.
Dass wir fest davon überzeugt sind, dass wir die Menschen überzeugen müssen, dass das, was sie vom Verstand her verstehen, auch richtig ist und dass es jetzt notwendig ist, diese Dinge zu tun.
Und er ist nicht dafür bekannt, dass er ergreifende Geschichten über Kellnerinnen erzählt. Damals will ihn nicht einmal seine eigene Partei. Als er im Jahr nach der Party SPD-Vorsitzender werden will, entscheidet sich die Partei für andere. Es gilt als seine größte Niederlage. Aber Olaf Scholz macht weiter, so wie er immer einfach weitergemacht hat in der Politik. In der Corona-Krise ist er Krisenmanager, kümmert sich um Milliardenhilfspakete. Das kommt an. Und ein paar Monate später passiert das, womit keiner gerechnet hat.
Ich will dringend in das Kanzleramt, und zwar als Kanzler.
Olaf Scholz wird tatsächlich Kanzlerkandidat für die SPD.
Dass das ein Amt ist, das ich mir zutraue, wird ja öffentlich gesagt, hätte ich schon länger gedacht.
Und Karline Mohr? Sie leitet den Newsroom der SPD-Parteizentrale. Man könnte sagen, sie soll Olaf Scholz im Netz voranbringen.
Ich habe herausgefunden, dass Olaf Scholz sehr gut funktioniert, wenn er Gegenwind bekommt. Wir haben dann versucht, ein bisschen um die Ecke zu denken und haben bei Facebook eine Gruppe gesucht, die sich mit Pflege beschäftigt. Haben gefunden, eine Gruppe, 75.000 Mitglieder, wir sind die Pflege. Und dann habe ich den AdministratorInnen geschrieben, habe gesagt, na, habt ihr Bock auf ein Live-Q&A mit dem Kanzlerkandidat? Der saß da an seinem Computer und hat mit den Leuten geredet. Und wenn dann eine Frau gesagt hat, naja, ich habe damals Hartz IV bekommen, das hat fast mein Leben zerstört, dann antwortet Olaf Scholz übrigens sehr vernünftig und inhaltlich korrekt und nicht so richtig mitreißend. Und dann habe ich ihm dieses Gefühl nochmal übersetzt. Okay, Olaf, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, so die Frau hat Angst, dir zu vertrauen. Was sagst du der, damit die dir glaubt? Und dann hat man richtig gemerkt, ah, klick, das hat gerade was mit ihm gemacht. Und dann hat er nochmal komplett die Tonlage geändert. In diesem Moment, in dem er mit echten Menschen zu tun hat, spricht er ganz anders.
Und diese ganzen Versuche, sagt Karline Mohr, die funktionieren gut. Olaf Scholz lässt sich da auf viel ein. Aber Olaf Scholz bleibt eben auch Olaf Scholz. Und als seine Leute zu ihm sagen, Olaf, könntest du vielleicht ein bisschen netter sein, lustiger sein? Das würde helfen für die Wahl.
Dann hat Olaf gesagt, ja, stellt euch mal vor, ihr kommt zum Hafen und ihr wollt mit dem Schiff über den Ozean fahren. So. Und ihr müsst euch jetzt einen Kapitän aussuchen. Wonach schaut ihr denn? Guckt ihr, dass ihr einen Kapitän kriegt, der witzig ist und charmant? Oder guckt ihr nach einem Kapitän, der irgendwie schon x-mal diese Strecke gefahren ist und der sagt so, ihr könnt mir vertrauen, ich schaff das, ich kann das, ich bin nämlich sehr gut darin. Das bin ich.
Okay, das ist mal eine Ansage. Für mich heißt das, Karline Mohr, die Expertin für Kommunikation, soll jemanden zum Leuchten bringen, der gar nicht viel davon hält, sich besonders gut zu verkaufen. Einer, der sagt, als Kanzler geht es um Kompetenz, nicht um möglichst gute Unterhaltung. Ich verstehe das so. Olaf Scholz will anscheinend gar nicht wirklich weg vom Scholz-O-Maten-Image. Weil er glaubt, diese B-Note, so nenne ich das jetzt mal, dass wie man Dinge vermittelt, das ist nicht zentral für meinen Job. Auf diese Geschichte vom Kapitän, auf die kommen wir später noch zurück. Karline Mohr jedenfalls hängt sich rein. Welche Auswirkungen genau Ihre Arbeit hat auf die Wahlergebnisse, das können wir nicht messen. Aber was wir sagen können, irgendwann passiert das, was viele nicht für möglich gehalten haben.
Es bewegt sich was gut zwei Monate vor der Bundestagswahl. Die SPD und ihr Kanzlerkandidat holen im aktuellen Deutschland-Trend auf.
Das liegt nicht nur an Olaf Scholz, sondern auch daran, dass seine Konkurrenten Fehler machen oder zerstritten wirken. Dagegen wirkt Olaf Scholz wie eine verlässliche Option. Eben der Kapitän, der weiß, wo es lang geht, der dich hinbringt, wo du hin musst, bei dem man weiß, was man kriegt. Und dann kommt der 23. September 2021. Bundestagswahl. Karline Mohr ist in der Parteizentrale, im Willy-Brandt-Haus. Sie hat was Schickes an und dazu rote Schuhe. Alle sind gespannt. Alle warten auf die Ergebnisse. Und dann?
Dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch, weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.
Die SPD gewinnt diese Wahl, wenn auch wirklich nur knapp. Und was viele nicht glauben konnten, Olaf Scholz wird tatsächlich Kanzler.
Wir wollen mehr Fortschritt wagen.
Unter ihm finden sich drei Parteien zusammen. SPD, FDP und Grüne.
Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung.
Das klingt jetzt nicht revolutionär, aber Sie haben einiges vor. Und das kommt auch bei einigen an.
Das hat mich sehr froh gemacht, auch in diesem Moment, dass wir jetzt einen Sozialdemokraten als Kanzler haben, der Dinge anders machen wird. Und das war mir wirklich ein Anliegen, dass ich dachte, wir brauchen mal was anderes als die Konservativen in diesem Land.
Olaf Scholz wird Kanzler der ersten Ampelkoalition der Bundesrepublik. Sie nennt sich Fortschrittskoalition.
Und dann dachte ich, ja geil, beste Idee aller Zeiten. Ja, jetzt lachst du gemein.
Wer da im Hintergrund kichert, ist übrigens Birgit Frank, die Autorin von dieser Folge. Karline Mohr jedenfalls ist nach dieser Wahl erstmal raus. Sie schaut sich alle Staffeln von Dawson's Creek an, eine Serie aus den 90ern, um wieder runterzukommen nach diesem Wahlkampf.
Ich hatte auf jeden Fall ausgerechnet, dass die Zeit, die ich mit Dawson's Creek verbracht habe, umgerechnet 21 Arbeitstage sind. Völlig irre.
Sie wird danach nicht mehr lange in der SPD-Parteizentrale bleiben. Das Spannende? Den Wahlkampf hat sie mitgemacht. Jetzt will sie etwas Neues. Für Olaf Scholz geht es da erst richtig los. Allerdings ganz anders als gedacht.
Es ist 23 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Andreas Derschall. Angst vor Großangriff Russlands auf die Ukraine wächst.
Europa steht vor einem Krieg, Mitte Februar 2022. Und was tut Olaf Scholz, der neue deutsche Bundeskanzler? Er fliegt nach Moskau, zu Wladimir Putin. Er will mit dem russischen Präsidenten reden. Was will er mit diesen Soldaten an der Grenze zur Ukraine erreichen? Wie weit wird er gehen? Dieser Besuch im Kreml und das, was danach kommt, das wird entscheidend sein für die Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Mit im Kanzlerflugzeug nach Moskau sitzt der Journalist Stefan Detjen. Er ist Chefkorrespondent vom Deutschlandfunk. Er ist einer von wenigen Journalisten, die mit dürfen zum Gespräch in den Kreml. Er ist nicht das erste Mal dort, aber dieses Mal ist besonders.
Das sind dann so palastartige Gänge, durch die man da geht, mit dicken roten Teppichen umlegt.
Stefan Detjen wird mit anderen JournalistInnen in ein Büro gesetzt. Darin steht ein großer Plasma-Bildschirm. Dort wird das Treffen von Scholz und Putin übertragen, die ein paar Zimmer weiter sitzen. Der Bildschirm geht irgendwann an. Und Stefan Detjen sieht einen großen Saal, einen sehr langen Tisch, 6 Meter lang. Putin an der einen Seite, Scholz an der anderen. Vielleicht erinnert ihr euch, das Bild von den beiden an diesem ewig langen Tisch, das geht an dem Tag durch die Welt.
Уважаемый господин федеральный канцлер, я очень рад встретиться с вами, познакомиться и принять вас в Москве.
Putin sagt hier, dass er sich freut, Olaf Scholz zu treffen, obwohl das nicht so klingt. Sehr skurril das alles. Mit diesen 6 Metern zwischen den beiden. Klar, das liegt an Corona, aber es macht auch sehr deutlich, wie groß die Distanz zwischen Russland und dem Westen ist.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass unser Gespräch hier zustande kommt, so kurz nach dem Beginn meiner Zeit als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Es ist etwas Besonderes mit der Geschichte.
Wladimir Putin schaut Olaf Scholz an, über den Riesentisch. Und er schaut nicht freundlich. Dann geht das Bild irgendwann aus. Putin und Scholz sprechen weiter, ohne Beobachtung. Und der Journalist Stefan Detjen, der will danach natürlich wissen, was haben die beiden besprochen?
Wir wissen, dass dieses Gespräch so abgelaufen ist, dass Putin versucht hat, Scholz davon zu überzeugen, dass es da keinen fixen Angriffsplan gibt.
Damals war das eben nicht klar. Was denkt Putin tatsächlich? Was hat er vor? Und Olaf Scholz muss entscheiden. Was glaubt er und was nicht?
In diesem Zusammenhang kann man gar nicht genug betonen, dass wir sehr besorgt sind, was wohl aus den 100.000 Soldaten und ihren Aktivitäten in nächster Zeit werden wird. Wir können keinen vernünftigen Grund für diese Truppenzusammenstellung erkennen.
Der eine ist schon fast 20 Jahre russischer Präsident. Der andere seit gerade mal 2 Monaten deutscher Kanzler.
Deshalb ist die Deeskalation dringend geboten. Und das ist in dieser angespannten und schwierigen Situation wichtig, damit es keinen Krieg in Europa gibt.
Kann Olaf Scholz hier helfen? Kann er diplomatisch noch etwas erreichen? Stefan Detjen?
Wir wissen aus Erzählungen von Olaf Scholz, sagt er, am Ende habe er Putin gefragt, also kann ich mich darauf verlassen, dass ich jetzt nicht nach Berlin zurückfliege und dann steigen hinter mir die russischen Kampfjets auf. Scholz hat nie klar gesagt, was Putin darauf geantwortet hat.
Vielleicht hat Putin auch gar nichts geantwortet. Aber was denkt Olaf Scholz jetzt über Putin? Was glaubt er ihm, was nicht? Das ist dem Journalisten Stefan Detjen bis zum Ende nicht klar. Auch nicht nach vielen Nachfragen, auf der Pressekonferenz oder auch im Flugzeug zurück nach Berlin.
Ja, das gehört mit zu Scholz, dass man da wirklich lange rätseln kann, weil das oft rätselhaft bleibt. Also auch Scholz ist jemand, der da gerade in diesem öffentlichen Raum, ich will nicht sagen, das ist keine Inszenierung, aber das ist ein Teil seiner Eigenart, dieser Wortkargheiten, dieser extrem verknappten Bemerkungen, die dann eine hohe Interpretationsbedürftigkeit aufwerfen.
Aber so viel können wir schon sagen. Der Kanzler, der Mann der knappen Worte, der wird zu diesem Konflikt das Wort des Jahres liefern. Rededuell um Krieg und Frieden. Scholz haut auf den Tisch. Sein Besuch in Moskau kommt in Deutschland gut an. Es gibt Hoffnung. Aber kurz darauf wird klar, bei dem Gespräch in Moskau zwischen Putin und Scholz, da haben sie nichts geklärt. 9 Tage später, in Berlin ist es 4 Uhr morgens, überfällt Putins Armee die Ukraine.
Die Lage in der Ukraine hat sich in den vergangenen Stunden dramatisch zugespitzt. Hier das Wichtigste in der Übersicht. Putin kündigt Militäroperation in der Ukraine an. Augenzeugen berichten von Explosionen auch in Kiew. Nachbarländer bereiten sich auf Flüchtlinge vor.
Um 6 Uhr morgens telefoniert Olaf Scholz mit dem Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky. Er weiß, er muss jetzt reagieren. Die Regel ist, die Bundesregierung liefert keine Waffen in Kriegsgebiete. Aber gilt das jetzt noch? In den folgenden 3 Tagen werden viele Überzeugungen über den Haufen geworfen. Überzeugungen, die in Deutschland Jahrzehnte gegolten haben. Im Kanzleramt treffen sich abwechselnd enge Mitarbeiter von Olaf Scholz, Staatspräsidenten, MinisterInnen und Staatssekretäre. Und der Kanzler feilt an einer Regierungserklärung. Für Sonntag, wenn der Bundestag zusammenkommt, zu einer Sondersitzung.
Strahlendes Wetter hier in Berlin, die Straßen im Regierungsviertel voll von Menschen, die demonstrieren und Solidarität mit der Ukraine bekunden. Der Bundestag auch voll, vor dem Bundestag weht eine riesige ukrainische Flagge und Scholz tritt auf.
Allen ist klar, das hier ist eine historische Situation. Wieder Krieg in Europa. Deutschland muss reagieren. Aber was heißt das genau? Was wird Scholz sagen? Wie kommuniziert man Krieg?
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Olaf Scholz steht am Rednerpult des Bundestages. Dunkler Anzug, dunkelrote Krawatte.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Der Journalist Stefan Detjen hat ja vorher erzählt, dass oft nicht klar ist, was meint Olaf Scholz jetzt genau, wenn er etwas sagt. An diesem 27. Februar im Bundestag, da ist das anders.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Hier steht ein Bundeskanzler am Pult, der sich vorher genau überlegt hat, was er sagen will und wie.
Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.
Olaf Scholz prägt an diesem Tag einen neuen Begriff: Zeitenwende. Er will damit zeigen, jetzt wird vieles anders.
Meine Damen und Herren, angesichts der Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab: Was für die Sicherung des Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan.
5-mal benutzt Olaf Scholz dieses Wort: Zeitenwende. Und nach diesem Tag werden auch Menschen in den USA oder in Frankreich wissen, was das bedeutet.
Denn dafür braucht die Bundeswehr neue, starke Fähigkeiten. Und das ist mein 4. Anliegen.
Und das, was Olaf Scholz dann sagt, das wird viele Menschen im Bundestag überraschen. Und zwar auch in seinem eigenen Regierungsbündnis.
Machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten.
Das Sondervermögen. Das ist der 2. große Moment in dieser Rede.
Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden
100 Milliarden für die Bundeswehr. Viel Geld. Vor allem für ein Land, das zum Militär ein so spezielles Verhältnis hat, seit es 2 Weltkriege angefangen hat. Deutschland rüstet massiv auf. Und Olaf Scholz macht klar, wir reden nicht nur davon, dass eine andere Zeit anbricht jetzt. Wir handeln auch entsprechend.
Das war natürlich auch eine wirklich denkwürdige politische Szenerie. Die SPD macht das, was die Union immer wollte. Sie bekennt sich zu einer besseren Ausstattung der Bundeswehr. Das war ja das Streitthema in den großen Koalitionen mit Merkel gewesen. Die Sozialdemokraten hatten das nicht gewollt. Jetzt macht der Kanzler diese Kehrtwende, kriegt als erstes Mal vor allen Dingen von der Union Standing Ovations dafür. Und in der Koalition sieht man Leute mit verschränkten Armen, bei den Grünen Leute, die das Gesicht in den Händen vergraben und nicht zum Applaus fähig sind, viele.
Diese Aufrüstung der Bundeswehr, die sorgt für viele Diskussionen. Auch und gerade innerhalb der Regierungsparteien. Da spielen ja sehr unterschiedliche Überzeugungen mit bei SPD, FDP und Grünen. Es ist klar, der Kanzler, der selbst mal den Wehrdienst verweigert hat, der mutet seiner Regierung einiges zu. Der Journalist Stefan Detjen denkt in diesem Moment, das kann nicht lange gut gehen. Was es aber tut.
Und es geht dann über lange Zeit gut. Er kriegt dieses Sondervermögen durch. Es gibt keine Aufstände an dieser Stelle in der Koalition. Die machen das mit, die folgen dem Bundeskanzler bei allen Diskussionen.
Olaf Scholz hat erkannt, dieser Krieg ändert alles. Er merkt aber auch, hier, in dieser Situation, kann ich etwas tun. Ich kann meine Partei, auch meine eigene Koalition quasi, überrumpeln und einen neuen Kurs vorgeben. Mit klaren Ansagen, klaren Botschaften. Deutschland liefert dann Waffen an die Ukraine, obwohl der Kanzler lange zögert bei dem Thema.
Weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
Letztlich balanciert er das lange aus, sich zwar öffentlich immer wieder als derjenige schelten zu lassen, der zögernd ist, wenn es um Waffenlieferungen geht, der sich dann aber auch international, dann sehr schnell auch im Weißen Haus in Washington Respekt verdient durch diese Kehrtwende der deutschen Politik.
So wird Olaf Scholz also zum Kriegskanzler. Der Mann, der Deutschland erklärt, was sich jetzt ändert, mit einem zentralen Wort: Zeitenwende. Und viele folgen ihm auf seinem Weg. Das wird noch anders werden. Auch dann wird es oft mit diesem Krieg zu tun haben und mit der Kommunikation von Olaf Scholz. Mit diesem Krieg ändert sich also einiges. Die Menschen in Deutschland spüren diese Zeitenwende sehr schnell. 1 Million Geflüchtete kommen aus der Ukraine hierher. Putin dreht den Gashahn zu. Viele haben Angst. Kann ich es mir noch leisten, im Winter zu heizen? Statt billigem russischen Öl und Gas muss etwas anderes her, und das schnell. Und Olaf Scholz, der Krisenkommunikator, versucht zu beruhigen.
You'll never walk alone. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen.
Olaf Scholz, der Macher, zusammen mit seiner Regierung. Es gibt noch mal viele Milliarden obendrauf, damit sich Menschen und Unternehmen in Deutschland die Energie leisten können.
Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
In diesem Jahr, in dem der Krieg anfängt, da merkt man, der Kanzler, dem viele seine Kommunikation vorwerfen, zu abgehoben, zu unverständlich, überhaupt zu wenig, der kann Begriffe prägen. Doppelwumms. Zeitenwende. Scholz selber soll gesagt haben, damit alle immer über das Gleiche reden, braucht es einen Namen. Und wenn Olaf Scholz sowas sagt wie Doppelwumms, dann hören alle hin, weil es halt von jemandem kommt, der normal nicht flockig plaudert. Und Doppelwumms, das klingt irgendwie positiv. Aber was wir hier mal deutlich sagen müssen, es ist einfach verdammt knapp. Die ganzen Hilfen, das Sondervermögen, das alles ist ja teuer. Olaf Scholz regiert im Krisenmodus. Und seine Koalition, die streitet. Was sollten wir tun? Was sollten wir auf gar keinen Fall tun? Da gehen die Überzeugungen weit auseinander. In Interviews ist Thema, ob Olaf Scholz nicht mal mehr nach vorne sollte, mehr zeigen, wo es lang geht. Aber ein Machtwort, das ist die Ausnahme. Scholz vergleicht das hier mit einer Familie.
Aber ich möchte mal erleben, wie man da gemeinsam in Urlaub fährt als Familie, wenn dann einer in der Familie immer sagt, was weiß ich, Mallorca, keine Kompromisse. Tatsächlich ist das hier eine Familie aus 3 Parteien und im Übrigen aus über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, die alle eine Meinung zu all den Themen haben, wie wir unsere Zukunft gewinnen können.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Und während der Krieg in der Ukraine immer heftiger wird und alle sich darüber streiten, was jetzt zu tun ist, geht das Geld aus.
Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht hat den Finanzplänen der Regierung einen massiven Dämpfer versetzt. Karlsruhe erklärte heute den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für nichtig und gab einer Klage der Unionsfraktion statt. Der Ampelkoalition fehlen nun 60 Milliarden Euro, mit denen Energie- und Klimaprojekte finanziert werden sollten.
Die Regierung fehlt plötzlich viel Geld. Sehr viel Geld. 60 Milliarden Euro. Wie will Olaf Scholz mit seiner Regierung weitermachen, jetzt, wo ihre ganze Haushaltsplanung in Rauch aufgegangen ist?
Dieses Urteil schafft eine neue Realität.
Olaf Scholz gibt dazu eine Regierungserklärung ab, im Bundestag. Aber richtig konkret wird er da nicht.
Die Regierungsfraktionen haben vergangene Woche beschlossen, über die Auswirkungen des Urteils auf den Haushaltsentwurf für 2024 ausführlich zu beraten.
Und gibt's schon Ideen? Wie geht's weiter?
Das gibt uns Zeit, vorhandene Spielräume im Haushalt auszuloten, Schwerpunkte zu setzen und natürlich auch Ausgaben zu beschränken.
Genauer wird der Kanzler nicht. Rund 20 Minuten lang spricht Olaf Scholz. Ernst, staatstragend. Aber das, was er sagt, reicht vielen nicht. Auch damit nicht.
Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es.
Was Olaf Scholz sagt und wie er es sagt, das ist anscheinend nicht mehr genug. Umfragen zeigen, die Leute sehen Olaf Scholz und seine Arbeit immer kritischer. Und die Regierung selber, die streitet immer lauter. Es geht im Jahr danach vor allem ums Geld. Wie viel muss, wie viel darf diese Regierung ausgeben? Die Ampelregierung streitet. Der Kanzler soll vermitteln. Gleichzeitig sinken die Umfragewerte. Die Leute verstehen anscheinend immer noch nicht, wohin der Urlaub gehen soll.
Ich bin nicht ratlos. Ich glaube schon, dass ich das Land aus dieser Krise führen kann. Ich will übrigens auch sagen, nur ich.
So ein Statement, wie hier im RTL-Interview, wirkt auf viele eher arrogant als souverän. Dazu kommen schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft. Immer mehr fragen sich, wie lange hält diese Regierung noch durch?
Und natürlich ist es so, dass bei den Gesprächen, die wir führen, über den Haushalt, über Wirtschaft und Arbeit, über die Industrie, all das, was wichtig ist, es im Vordergrund stehen muss, dass man das miteinander voranbringt. Und klar ist, es ginge.
Was also ist die Idee dazu von Olaf Scholz?
Insofern ist die Frage nicht, ob man es überhaupt hinkriegen kann, sondern es ist möglich und daran müssen jetzt alle arbeiten.
Habt ihr es verstanden? Ich hab's nicht verstanden. Und so richtig hat's irgendwie keiner verstanden. Aber dann, nach 10 Monaten, passiert etwas, das Olaf Scholz doch zu einer Ansage zwingt. Und zwar zu einer sehr klaren Ansage. Und in der geht es um weit mehr als um die Frage, wie viel diese Regierung jetzt sparen muss.
Und als es dann passiert ist, saß ich mit meinem Mitbewohner im Wohnzimmer und habe eine Nachricht bekommen, es passiert jetzt so. Und dann war ich so, okay, krass.
Das ist Johanna Börgermann. Und für sie endet in diesem Moment etwas, mit dem sie viele Hoffnungen verbunden hat. Sie ist 22, trägt eine bunte Mütze und Blumen Doc Martens. Und sie hat damals mit dafür gesorgt, dass Olaf Scholz Kanzler wurde. Warum? Sie hat ihn, also die SPD, gewählt. Damals bei der ersten Bundestagswahl, bei der sie wählen durfte. Die Wahl, durch die Olaf Scholz ins Kanzleramt eingezogen ist. Und nicht nur das. Johanna Börgermann ist auch bei den Jusos eingetreten, der Jugendorganisation der SPD.
Ich glaube, es war 3 Uhr nachts, als ich das Formular ausgefüllt habe.
Damals war es eine Art Party-Gag, aber nicht nur.
Und ich hatte auch einen unglaublichen Frust auf die ganze Schulpolitik. Ich war ganz kurz zu meinem Abi dann zu dem Zeitpunkt, noch irgendwie ein Dreivierteljahr. Und war so frustriert von den maroden, verarmten Schulen bei mir in NRW.
Johanna Börgermann ist eine von denen, die die Corona-Pandemie mitten in der Schulzeit getroffen hat. Es war nicht schön. Irgendwann sitzt sie damals sogar bei Markus Lanz und kämpft für die Rechte von SchülerInnen in der Pandemie.
Und dann war ich so, okay, dann müssen wir jetzt irgendwo hin, wo ich das irgendwie am ehesten noch erkämpfen kann. Und dann waren das halt die Jusos und dann eben auch die SPD damit.
Der Start von Olaf Scholz und seiner Ampelregierung, der hat ihr gefallen. Der Koalitionsvertrag auch.
Also stand ja erstmal viel Schönes drin.
Okay, es war vielleicht nicht alles toll.
Fand nicht so gut, dass es dann 3 Männer an der Spitze waren. Dann dachte ich mir so, also sorry, das finde ich jetzt ein bisschen unnötig, aber war dann so.
Trotzdem hat Johanna Börgermann geglaubt, dass sich mit dieser Regierung vieles ändert. Aber
wurde ja viel Schönes leider nicht umgesetzt oder nicht in dem Maße, wie wir wollten. Und wir können lange über Bürgergeld reden und was für eine große Enttäuschung das ist, dass es immer weiter ausgehöhlt wird wieder jetzt.
Die Verschärfungen im Asylrecht, die Finanzpolitik. Es gibt eine lange Liste von Dingen, die Johanna Börgermann anders gemacht hätte. Bei ihr hat sich in diesen 3 Jahren einiges getan. Sie sitzt inzwischen im Juso-Bundesvorstand als stellvertretende Vorsitzende. Deswegen hat es auch Auswirkungen auf sie ganz direkt, als es passiert, im Herbst 2024. Als Olaf Scholz vor die Kameras tritt, im Kanzleramt.
Meine Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden.
Damit ist klar, die Regierung von Olaf Scholz ist am Ende. Dass die Koalition platzt, das hat Johanna Börgermann nicht überrascht. Trotzdem.
Das ist erstmal was man verdauen muss. Und warum nicht gemeinsam, wenn man eh schon sich damit beschäftigen muss. Hat sich irgendwie, glaube ich, falsch angefühlt, an dem Abend alleine auf dem Sofa zu hocken.
Johanna Börgermann geht erstmal mit KollegInnen was trinken. Das, was Olaf Scholz zum Ende seiner Regierung sagt, das hört sie erst, als sie später mit dem Uber auf dem Heimweg ist.
Es war irgendwie echt kalt und dann haben wir zu Uber genommen. Und dann saß ich im Uber und genau, hab dann die Rede da gehört. Hatte YouTube auf und einen AirPod drin.
Sie schaut auf ihr Handy und hört Olaf Scholz zu, wie der das Ende seiner Regierung erklärt.
Zu oft
wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Der Bundeskanzler liest seine Rede nicht vom Blatt ab, wie sonst oft. Er liest vom Teleprompter, damit er freier und direkter sprechen kann. Der Kanzler weiß, dass dieses Statement deutlich ankommen muss.
Okay, du sitzt im Uber, du hörst diese Rede. Ja. Was denkst du? Ich dachte mir so, Olaf, endlich sagst du es mal. Also endlich sagst du es auch mal. Das natürlich. Aber also, ich war jetzt nicht so, Alter, jetzt will ich ein Autogramm von dir haben. Nee, das war es nicht. Aber es war natürlich erleichternd, dass er es mal auch gesprochen hat.
Sogar die Einigung auf den Haushalt hatte einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Egal, was man von dieser Rede hält, Olaf Scholz spricht Klartext.
Also ich glaube, ich war lange nicht mehr so überzeugt von der SPD wie an diesem Abend, weil ich einmal dachte, das ist jetzt einmal Rückgrat. Einmal seit langem wieder und das hat gut getan.
Also, Lob für den Kanzler, aber Johanna Börgemann wäre keine Juso, wenn da nicht noch etwas kommen würde.
Aber ich kann genauso das gleiche bei Olaf sagen, dass er mir zu oft nicht genug gezeigt hat, dass mir zu oft auch der sozialdemokratische Grundwerte widersprochen wurden in den letzten 3 Jahren. Also die Kritik geht ja both ways. Nur weil er eine gute Rede gehalten hat, vergesse ich nicht, was in 3 Jahren passiert ist. So. Das ist auch klar.
Manche sagen, das war nicht kanzlerlike, dieser Auftritt von Olaf Scholz an dem Abend. Seinen eigenen Minister so zu bashen, wie er es mit Christian Lindner gemacht hat. Andere hat genau das abgeholt. Endlich haut er mal auf den Tisch. Endlich nicht mehr lavieren, höflich, bürokratisch. Endlich gibt es wieder einen Kapitän, der eine Entscheidung trifft. Der sagt, so nicht. Auch Johanna Börgemann findet das gut. Obwohl sie gleichzeitig sagt, das Ende der Regierung, das war frustrierend.
Ich bin ja 22, das heißt, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, war ich 2 oder 3. Davor kann ich mich wahrhaftig nicht erinnern. Und deswegen war es für mich ja auch wirklich also sowas, was eine riesige Veränderung, mit der ja auch große Hoffnung einherging, dass man irgendwie klimafreundlicher wird, dass wir es schaffen können, endlich wahre Gleichstellung irgendwie zu erkämpfen. Und dass das alles gebremst wurde wegen irgendwelchen neoliberalen Träumen von Schuldenbremsen und von irgendwelchen männlichen Egos, das hat mich schon traurig gemacht, weil ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Aber also nicht nur für mich, sondern für alle Menschen hier.
Ich hatte Hoffnung am Anfang dieser Regierung. Das haben wir schon mal gehört. Von Carline Mohr, die Olaf Scholz damals zum Leuchten bringen sollte. Sie sitzt über 5 Jahre, nachdem sie Olaf Scholz auf der Party getroffen hat und die Kommunikationsexpertin der SPD wurde, in ihrer Dachgeschosswohnung in Berlin.
Wie oft in den letzten 3 Jahren hast du dir gedacht, Olaf, könntest du nicht ein bisschen so sein wie der Partytyp von damals?
Meinst du am Tag oder insgesamt? Natürlich habe ich das unzählige Male gedacht, weil das ist ja das Frustrierende daran. Wenn man Olaf Scholz vorwirft, dass der Technokrat ist und ein Scholzomat und ein, ne, all das. Und ich weiß, der kann das, der könnte ganz anders und der will aber nicht. Das ist nicht sein Verständnis von Kommunikation. Das ist so frustrierend.
Carline Mohr meint, dieses Verständnis, ich mache halt einfach meinen Job, die emotionalen Geschichten dazu können andere erzählen, das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Und erinnert ihr euch noch an die Geschichte über Olaf Scholz, von wegen man fährt lieber mit einem erfahrenen Kapitän und nicht mit einem, der halt gute Geschichten erzählt?
Also im ganzen Verlauf dieser Ampelregierung, um in diesem Bild zu bleiben, ja, um in diesem nautischen Bild zu bleiben, ich glaube, dass das einfach eine Fehleinschätzung war, da immer noch bei dieser Linie zu bleiben, weil dieses Schiff, dieser Dampfer, ist halt irgendwann auf eine, weiß ich nicht, eine Sandbank gelaufen. Von links kommt ein Tornado, rechts irgendwie ein Seeungeheuer und Christian Lindner sitzt in der Kombüse und schreit rum, dass wir kein Proviant mehr haben. So, und das wäre, glaube ich, ein sehr guter Moment gewesen, um mal zu sagen, darum kann ich das immer noch, ihr könnt mir immer noch vertrauen, es geht weiter, weil das ist halt nicht so passiert oder es ist viel zu wenig passiert.
In den großen Krisen, da hat Olaf Scholz geliefert. Zeitenwende oder Doppelwumms. Worte mit Inhalt. Aber irgendwann haben sich viele gefragt, warum kommt er nicht mehr? Mehr Erklärung, mehr Vermittlung, mehr Kommunikation eben.
Also diese Ernsthaftigkeit auch zu sagen, das war echt Mist, das ist richtig schief gelaufen und das war meine Verantwortung. Bei mir würde das Vertrauen schaffen, würde es mehr Vertrauen schaffen als immer dieses fast schon etwas schnippische Abtun von dem, was da passiert ist. Also ich würde mir jetzt wirklich jemanden wünschen, der nicht immer nur sagt, ja, Christian Lindner war schuld. So, er war ja der Chef von dem ganzen Bums.
Genau diesen Chef haben viele Olaf Scholz am Ende eben nicht mehr abgenommen. Wohin er als Kapitän steuert und warum, das war vielen offensichtlich nicht mehr klar. Und auch, warum sie noch mitfahren sollten. Das war Folge 9 vom Kanzlercast. Olaf Scholz, der Kanzler der wenigen Worte. Autorin Birgit Frank. Ton und Technik Christoph Brandner. Regie Helen Malich. Redaktion Ingo Lierheimer und Till Ottlitz. Ich bin Christine Auerbach. Der Kanzlercast ist eine Produktion der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund zusammen mit dem BR Story Team für den Bayerischen Rundfunk 2025.
Das war eine Folge aus dem Kanzlercast über Olaf Scholz, der bald Kanzler gewesen sein wird. Ich war auch im Team von dem Podcast. Christine Auerbach erzählt darin, wie Deutschland so geworden ist, wie wir es heute kennen. Es gibt eine Folge für jeden Kanzler und die Kanzlerin. Darüber, was sie ausgemacht hat, wie sie an die Macht gekommen sind und was sie hinterlassen haben. Beim knochig-konservativen Konrad Adenauer ist das die Westbindung, die Orientierung Richtung Vereinigte Staaten.
Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit.
Im Kanzlercast geht es bei Willy Brandt dann um Versöhnung.
Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Deshalb suchen wir das Gespräch mit allen, die sich um diese Demokratie mühen.
Es geht um dreiste Worte von Gerhard Schröder.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Und dann geht es um einen Satz, den Angela Merkel vor 10 Jahren gesagt hat.
Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Die ganze Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, alle Folgen vom Kanzlercast finden Sie in der ARD-Audiothek. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Berthou.